die Presse.
Kaum ist er wieder da.
The golden age of America begins right now.
Schon legt er los.
During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Noch während seines Amtsantritts als 47. Präsident der USA zeigt Donald Trump, dass er seine Versprechen aus dem Wahlkampf wahrmachen will.
From this moment on, America's decline is over.
Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Noch am Montag unterschreibt Trump unzählige Dekrete, ordnet Massenabschiebungen an, steigt aus dem Pariser Klimaabkommen aus, ruft den Notstand an der Grenze zu Mexiko aus. Die Liste der Dekrete ist lang. Die Auswirkungen der Anordnungen sind in vielen Fällen noch nicht klar. Und darüber spreche ich heute mit Christian Ult, dem Ressortleiter der Außenpolitik hier bei der Presse und stellvertretender Chefredakteur. Hallo.
Hallo.
Christian, du hast gestern, wie viele, die Amtseinführung von Donald Trump dir zu Gemüte geführt. Wie bleibt dir denn diese zweite Amtseinführung von Donald Trump in Erinnerung?
Es war in jeder Hinsicht der Beginn einer Revolution, auch in ästhetischer Form, wenn man so will. Allein wie da die Sitzordnung war, also hinter Obama saßen Blogger, es saß ein Senator aus der MAGA-Bewegung mit kurzen Hosen bei der Amtseinführung. Es war natürlich erstaunlich und unhöflich und ungehobelt, dass Trump während der Angelobungsrede über seinen Vorgänger hergezogen ist in dieser Form. Er hat ihn als korrupt bezeichnet. Also es saß er dann Biden auch mit versteinerter Miene dort. Und es hat etwas sehr Unversöhnliches gehabt und er hat dann auch gleich angekündigt, die Dekrete, die er dann im Eiltempo unterschrieben hat.
Er hat auch einen Teil dieser Dekrete in der Sportarena quasi vor seinen Anhängern recht wirkungsstark unterschrieben. Bevor wir uns das inhaltlich anschauen, also diese sehr schnellen Beschlüsse per Dekret, also Executive Orders in den USA, die durchlaufen nicht den regulären Gesetzgebungsprozess. Wie nachhaltig sind solche Beschlüsse überhaupt und in welchem Geltungsbereich machen sie Sinn?
Die können natürlich wieder zurückgenommen werden von dem Nachfolger. Es ist ja, Nachhaltigkeit, würde ich sagen, das ist überhaupt ein Thema in den USA, weil ja jeder Präsident jetzt offenbar rückgängig macht die Hälfte dessen, was der Vorgänger beschlossen hat. An sich sind Dekrete nichts Unübliches. Auch Barack Obama hat mit Dekreten regiert. Genauso Joe Biden, da waren auch einige Unglückliche dabei. Es war sozusagen eine Dekretflut mit Ansage, aber es war dann in dieser Wucht natürlich schon unglaublich. Das waren ja an die 100 oder mehr Dekrete. Darüber hinaus sind auch noch zahlreiche zurückgenommen worden, revidiert worden von Joe Biden. Also alles das hat natürlich einen radikalen, revolutionären Eindruck hinterlassen. Auch, du hast es erwähnt, diese Inszenierung der Sportarena, wo dann auf der Bühne dann noch so ein kleiner Mahagonitisch aufgebaut wurde und er vor der johlenden Menge ein Dekret nach dem anderen unterschrieben hat. Ich meine, der Zweck der ganzen Sache ist ganz klar, er will signalisieren, dass er von Tag 1 an voll loslegt und dass er seine Versprechen umsetzt, dass er es ernst gemeint hat.
Er legt voll los. Ein Themenblock, der da besonders ins Auge sticht, ist die Migration. Also in seinen ersten Beschlüssen hat Trump da eben Massenabschiebungen ermöglicht, nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko verhängt. Dort soll jetzt übrigens auch diese halbfertige Mauer aus der ersten Amtszeit weiter ausgebaut werden. Manche dieser Dinge sind rechtlich mit Dekreten, aber noch gar nicht so unter Dach und Fach. Testet Trump da auch einfach gleich mal aus, wie weit ihn das System gehen lässt?
Er schaut, wie weit er gehen kann. Es handelt sich um Symbolpolitik, wobei man sagen muss, also das Thema Migration ist ein Kern seiner Politik und eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung sieht die irreguläre Migration als ein großes Problem. Also es wird geschätzt, dass 11 bis 20 Millionen Menschen ohne Aufenthaltstitel in den USA sind. Man wird jetzt sehen, ob das alles so leicht umzusetzen ist, was Donald Trump jetzt per Dekret angeordnet hat. Also das fängt ja an bei der Logistik. Wie will man derartig viele Menschen außer Landes schaffen? Wie will man so schnell eine Mauer fertig bauen an einer einer Grenze, die 3000 Kilometer lang ist. Es wird Einsprüche von US-Gerichten geben. Es wird Probleme geben in den einzelnen Bundesstaaten. Einzelne Städte haben bereits angekündigt, dass sie sichere Zonen schaffen wollen für Asyl. Es kann das eine oder andere wirtschaftliche Problem geben. Und es gibt ein Problem mit der Verfassung. Er hat angekündigt, dass es künftig nicht mehr das Recht gibt von Personen, die in den USA geboren sind, aber Eltern haben, die aus dem Ausland kommen, dass sie automatisch die US-Staatsbürgerschaft haben. Dieses Prinzip ist in der Verfassung verankert, also er müsste die Verfassung ändern. Fällt für mich unter das Kapitel Symbolpolitik, wiewohl ich glaube, dass das natürlich auch ein Pull-Faktor ist für viele Menschen, die versucht haben, über die Grenze von Mexiko oder von Kanada in die USA zu kommen.
Einige weitere Beschlüsse waren auch vorab mehrmals angekündigt, unter anderem der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, also eine Absage an die internationale Klimadiplomatie. Ebenfalls direkt erfolgt der Ausstieg aus der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Entwicklungshilfe wird ausgesetzt. Inwieweit wird man sich hier tatsächlich von den USA als Partner für multilaterale Abkommen verabschieden müssen?
Gut, in dem Bereich wiederholt Trump, was er schon vor 8 Jahren gemacht hat. Auch damals ist er aus dem Klimaabkommen ausgetreten. Auch damals ist er aus der WHO ausgetreten, hat sich da zurückgezogen. Meiner Ansicht nach versucht er da jetzt schon nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Also nicht nur Aussetzung der Entwicklungshilfe jetzt für 90 Tage, auch Überprüfung sämtlicher Ausgaben für NGOs. Er hat ein ideologisches Prinzip, das lautet, wie wir alle wissen, Amerika zuerst. Er erzählt der amerikanischen Bevölkerung, dass sie jetzt über Jahrzehnte über den Tisch gezogen wurde, dass das alles kein Win-Win-Spiel war, wie es die Elite, die globalen Eliten behauptet hätten, sondern dass es einfach ein gewaltiger Rip-Off war und dass die Amerikaner draufzahlen. Also insofern will er das System komplett umstellen. Interessant fand ich gestern, dass er das Thema Zölle zwar angeschnitten hat und auch per Dekret angeordnet hat, dass es evaluiert werden soll, ob Zölle verhängt werden. Aber er hat sie eben noch nicht verhängt per Dekret. Und da sieht man, dass er natürlich den Spielraum für Verhandlungen eröffnen will.
Da sind wir schon bei der Wirtschaftspolitik. Die Zölle hast du schon angesprochen. Mexiko und Kanada werden da als erste Beispiele genannt, die sich eventuell schon sehr bald auf solche Zölle einstellen könnten. Auch für Europa steht das dann in weiterer Zukunft im Raum. Was die heimische Wirtschaft angeht, da will er vor allem die Energieproduktion fördern, also Öl- und Gasförderung soll erleichtert werden, wenn es sein muss, sogar im Naturschutzgebiet. Wird er mit all diesen Maßnahmen sein Versprechen aus dem Wahlkampf, nämlich günstigere Preise und eine starke Wirtschaft, einlösen können?
Das ist die große Frage. Also ich glaube nicht, dass das System à la longue funktioniert. Ich glaube, dass die Erhöhung von Zöllen einen Preisauftrieb bewirken wird, dass er dadurch das Inflationsproblem nochmal anheizt. Ich glaube nicht, dass seine Maßnahmen im Energiebereich ausreichen, um dieses Problem, das ja ohnehin schon reduziert ist in den USA. Das muss man ja dazu sagen. Also er hat sich ausgelassen über die Vorgängerregierung. Die Vorgängerregierung hat immer ein Wirtschaftswachstum von 3% hinterlassen und die Inflation auch gedrückt auf 2,9%. Trotzdem waren natürlich die hohen Lebenshaltungskosten ein Thema. Ich glaube nicht, dass sich das wirtschaftlich ausgeht, aber es kann natürlich sein, dass er so eine Art Strohfeuer bewirkt. Ja, interessant ist ja, wie die Börsen reagiert haben, schon nach der Wahl, sind gewaltig raufgegangen. Gut, Anleihen haben sich anders bewegt. Man es irgendwie darauf schließen wird, dass da schon die Erwartung gibt, dass es einen Anstieg der Inflation geben wird in den USA. Was die Zölle anlangt, sehe ich das ehrlich gesagt so, dass das alles wie so eine Eröffnung von Verhandlungen ist. Ja. Zu Europa hat er gemeint, naja, Europa kann es sich aussuchen, entweder höhere Zölle oder Europa kauft mehr Öl und Gas. Das hat er so von sich gegeben zwischendurch in einer improvisierten Pressekonferenz im Weißen Haus, als eine Pause gemacht hat bei der Unterzeichnung der diversen Dekrete.
Also ein impulsives anstelle eines strategischen Vorgehens.
Naja, ich finde, dass er wahnsinnig gut vorbereitet ist. Ich finde auch bemerkenswert, also auf einer ganz anderen Ebene, den Energielevel dieses Mannes, also einen Tag so durchzuziehen, am Schluss dann noch ein Tänzchen hinzulegen am Inaugurationsball mit 78 Jahren mit einem Säbel in der Hand. Also das ist schon ganz außergewöhnlich. Und ja, er will mit Höllentempo beginnen. Er weiß natürlich auch, dass die Zeit drängt. Er ist jetzt am Zenit seiner Macht. Er hat die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Das kann sich ändern in 2 Jahren. Es ist auch seine letzte Amtszeit. Also da muss er dann wirklich die Verfassung brechen, wenn er darüber hinausgehen will. Es sind lediglich 2 Amtszeiten vorgesehen für US-Präsidenten. Er will nicht nur Amerika, sondern der Welt seinen Stempel aufdrücken. Ich glaube, er ist darauf aus, auch einen Friedensnobelpreis zu ergattern. Dieser Mann ist vollkommen entfesselt.
Also, ja, wie du sagst, keine Zurückhaltung. Das gilt auch für gesellschaftspolitische Anliegen. Per Dekret soll es künftig in den USA nur noch 2 Geschlechter geben. Also alle öffentlichen Programme zu Diversität oder eben zum Schutz von Transpersonen laufen aus. Interessant dabei hat Trump ja bei seiner Rede genau von Befreiung, Liberation gesprochen. Also schaut so Trumps goldenes Zeitalter aus, die Befreiung von ja das, was man bisher vielleicht gesellschaftspolitische Fortschritte genannt hat?
Ja, er und seine Anhänger haben das eben nicht als Fortschritt erkannt. Sie haben das bewertet als einen Exzess der Political Correctness und Wokeness. Jetzt schlägt das Pendel mit voller Wucht zurück. Und er hat einfach per Dekret festgestellt, dass es nur noch 2 Geschlechter gibt und auch noch 2 Geschlechter eingetragen werden dürfen in Reisepässe und andere Dokumente. Ich glaube, dass bei diesem Thema, ähnlich wie beim Thema Migration, die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung hinter ihm steht. Ich glaube, dass diese Identitätspolitik von progressiver Seite ein Minderheitenprogramm war. Und das rächt sich jetzt.
Mhm. Für betroffene Menschen schaut die Situation natürlich anders aus.
Schaut sie anders aus, das stimmt. Also es gibt jetzt auch überhaupt keine Rücksichtnahme auf Transgender-Persönlichkeiten. Wie sich überhaupt das Vorgehen von Trump durch ein hohes Maß an Empathielosigkeit auszeichnet. Ja, egal, ob es jetzt da um Abschiebung von Massenabschiebungen von Migranten geht oder eben um Transgender, um LGBTQ-Menschen. Also da steht sicherlich jetzt nicht der einzelne Mensch im Vordergrund seines Weltbildes.
Etwas, das Trump auch immer wieder angekündigt hat, binnen kürzester Zeit umzusetzen, war Frieden für die Ukraine. Zuletzt hat er dann diese selbstgesetzte Frist aus dem Wahlkampf, so binnen 24 Stunden werde er das bewerkstelligen, deutlich verlängert und nur mehr von 100 Tagen nach Amtsantritt gesprochen. Welche konkreten Pläne hat Trump denn da?
Schwer zu sagen. Gestern gab es so eine Mini-Bemerkung in diese Richtung, auch bei dieser PK im Weißen Haus. Fand ich bemerkenswert. Also er hat ja dem Wladimir Putin ausgerichtet, dass er Russland ruiniert, wenn er nicht bereit ist für ein Abkommen, während der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky für eine Vereinbarung bereit sei. Also er hat das ein bisschen versucht, die Position der Ukraine zu stärken. Das hat sich verändert im Vergleich zum Wahlkampf, finde ich bemerkenswert. Ich denke auch, dass Trump nicht als jener in die Geschichte eingehen will, der sozusagen die Ukraine verloren hat. Auch das ist wie so eine Eröffnung einer Verhandlungsposition. Er ist da nicht ins Detail gegangen. Also bei diesen großen Fragen hat er sich auffallend zurückgehalten, auch bei China. Er hatte eingeladen den Vizepräsidenten Chinas zu seiner Angelobung, außergewöhnlicher Schritt. Er hat diesen TikTok-Pan jetzt mal aufgehoben. Er bietet sozusagen ein Joint Venture an, dieser TikTok-Plattform. Er hat noch nicht gesprochen von Zöllen, Strafmaßnahmen gegen China. Auch da, glaube ich, versucht er mal auszuloten, wie er da verhandeln kann.
Ein Beschluss, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Begnadigung all jener Menschen, die am 6. Jänner 2021 am Sturm aufs Kapitol teilgenommen haben. Da werden jetzt Haftstrafen aufgehoben, Verfahren fallen gelassen. Aber auch Joe Biden hat als eine seiner letzten Amtshandlungen eine Reihe von Begnadigungen vorgenommen, darunter Familienmitglieder. Wie ist das einzuordnen? Was sagt das über einen politischen Machtwechsel aus, wenn da so großes Misstrauen herrscht, dass man kritische Stimmen vorab schützen muss? War das überhaupt notwendig? Was sagt uns das?
Es zeigt, wie gespalten dieses Land ist. Es zeigt, dass es sozusagen zerfällt in 2 Stämme. Die einander mit allen Mitteln bekriegen. Es zeigt, dass Donald Trump sozusagen seine Version der Ereignisse vom 6. Juni 2021 vom Sturm auf das Kapitol durchsetzen will. Für mich ist die Sache eindeutig. Also das war damals am Rande oder vielleicht auch nicht nur am Rande eines Putschversuchs. Diese Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, haben versucht, damals zu verhindern, dass der amtliche Wahlsieg des damaligen Siegers Joe Biden zertifiziert wird. Damit, und Trump hat sie aufgehetzt und begnadigt sie nur, ne? Damit hat er meiner Ansicht nach gegen eine unumstößliche Grundregel der Demokratie verstoßen, nämlich, dass man anerkennen muss, wenn man eine Wahl verliert. Und das halte ich insgesamt für einen wirklichen Sündenfall und für eine gefährliche Entwicklung in der amerikanischen Demokratie. Er hat jetzt mehr als 1500 Leute begnadigt, die an diesem Sturm beteiligt waren. Darunter ist auch ein Mann, der die sogenannten Proud Boys angeführt wurde, der zu 22 Jahren Haft verurteilt worden ist. Und er hat er verharmlost eigentlich diese Leute, und unter dem Jubel seiner Anhänger lässt er jetzt die Gefängnistore öffnen. Dass Joe Biden diese prophylaktischen, vorsorglichen Begnadigungen ausgesprochen haben, hat es bis zu einem gewissen Grad verständlich, zum Beispiel bei dem Generalstabschef, dem früheren Mark Milley, der Angst haben musste, verfolgt zu werden. Er hat ja Trump oft als einen Faschisten bezeichnet, was für mich allerdings auch over the top ist, aber ich meine, deswegen muss man auch niemanden einsperren natürlich. Genauso wie Liz Cheney, diese republikanische Abgeordnete, die sich ganz offen und klar gegen Trump gestellt hat, gerade auch nach dem 6. Jänner 2021, aber auch davor. Und dann hat er noch, glaube ich, 5 Familienmitglieder vorsorglich begnadigt. Was mir nicht gefallen hat bei Biden, ist, dass er seinen Sohn Hunter Biden begnadigt hat, weil er nimmt sich dadurch irgendwie die Möglichkeit auch der Kritik an diesen Begnadigungen von Trump. Er hat ein Mittel angewendet, er hat Willkür gezeigt, und das ist genau das, was man Trump vorwirft. Also er hat damit der Demokratie keinen guten Dienst erwiesen, sondern rein aus persönlichen und privaten Motiven gehandelt. Mhm.
Viele der Dinge, die wir jetzt nur ganz kurz besprochen haben, machen im Zusammenspiel also eigentlich einen radikalen Kurswechsel der USA aus. Worauf muss sich die Welt, worauf muss sich Europa jetzt einstellen und wie soll man auch so einer Politik begegnen?
Europa hat natürlich schon gewisse Erfahrungswerte aus der ersten Amtszeit. Man wird versuchen müssen, mit Donald Trump zu verhandeln. Man wird aber auch bestimmte rote Linien ziehen müssen. Was zum Beispiel ein absolutes No-Go ist, dass die USA beginnen, territoriale Ansprüche zu stellen und das Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen in Frage zu stellen. Wer das tut, der wirft die Weltordnung über den Haufen. Der macht genau das, was man Wladimir Putin in der Ukraine vorwirft. Also da muss die Europäische Union meiner Ansicht nach hart bleiben. Was jetzt Zölle anlangt, da gab's schon während der ersten Amtszeit Trumps einen Deal. Und ich glaube, dass auch diesmal ein Deal möglich ist. Die Konturen dieses Deals haben sowohl Ursula von der Leyen als auch Donald Trump bereits aufgezeigt. Das wird um Energie und den Kauf von amerikanischem Öl und Gas gehen.
Christian, herzlichen Dank.
Danke.
Weitere Analysen und Einordnungen rund um den Amtsantritt von Donald Trump finden Sie wie immer in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.